Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Das Jazzgespräch.
Hallo Dieter.
Hallo Stefan.
Hallo und alle lieben Hörerinnen und Hörer, die ihr uns folgt. Heute mittlerweile zum 14. Jazzgespräch, worüber wir uns sehr freuen. Ich möchte heute mit ein paar Informationen anfangen. Unseren Podcast könnt ihr hören auf der Seite letscast.fm. Dort einfach suchen nach das Jazzgespräch. Und auf dieser Seite könnt ihr auch Feedback hinterlassen, wenn ihr das wollt. Ihr könnt uns auch folgen auf Spotify und wir sind auch auf iTunes vertreten. Und zur Information, wir haben einen gewissen Vorsprung, was unsere Aufnahme betrifft, im Vergleich zu dem, was wir veröffentlichen. Wir nehmen jetzt gerade die 14. Folge auf, haben aber gerade erst die 5. Folge veröffentlicht. Dieser Vorsprung wird sich voraussichtlich in den nächsten Wochen und Monaten etwas reduzieren, nämlich dann, wenn der Sommer kommt und wir weniger Lust haben oder weniger Zeit haben, weil wir gerade auf Urlaub sind. Ja, soweit so gut. Dieter, worüber wollen wir denn heute sprechen?
Also bevor ich euch das Thema des heutigen Abends verrate, mein lieber Stefan, muss ich sagen, ich liebe meinen Freund, weil er ist so wunderbar. Immer wann ich nicht gut schlafen kann, dann höre ich mir seine Intros an, weil dann kann ich wunderbar schlafen. Okay, also nachdem wir jetzt heute bereits zum zweiten Mal angefangen haben, werden wir nicht nochmal abbrechen und machen einfach weiter. Und ich, meine Süßen, verrate euch das Thema des heutigen Tages. Es ist nämlich ein wirklich bleiernes, schweres, großartiges Thema. Wir reden heute über einen der ganz, ganz Großen des Jazz am Piano, über Thelonious Monk.
Richtig. Und im Grunde knüpfen wir an die vorige Woche an, in der wir über Bebop gesprochen haben und uns damals schon vorgenommen haben, dass wir über Monk nicht viel sagen, weil wir über ihm eine eigene Sendung widmen wollen, was wir heute tun. Es ist nicht nur der Bebop, der die heutige Sendung mit der letzten verbindet, sondern es gibt noch etwas, was zumindest ich letzte Woche vergessen habe zu erwähnen, was ich eigentlich erwähnen wollte, und das hole ich jetzt nach. Wir haben letzte Woche sehr viel über Charlie Parker geredet und ich möchte nur darauf hinweisen, dass es einen Spielfilm gibt zu Charlie Parkers Leben, den du auch kennst, nehme ich an. Der heißt Bird und ist vom Clint Eastwood produziert und auch gedreht worden. Also er hat Regie geführt.
Toller Film.
Es gibt zu dem Film eine kleine Kuriosität, nämlich dass für die Filmmusik die Aufnahmen von Charlie Parker insoweit bearbeitet wurden, als sein Saxophon extrahiert wurde sozusagen von den Aufnahmen und die Begleitmusik neu eingespielt wurde. Die zweite Verbindung zu heute ist, dass der Clint Eastwood auch eine Dokumentation über Thelonious Monk gemacht hat, die ich allerdings nicht kenne.
Ja, ist mir jetzt auch neu, aber ich kann nur sagen, ist allemal wert, das gemacht zu haben. Unser großartiger Clint Eastwood, der wirklich einige großartige Filme gemacht hat, hat sich damit auch in den Jazz-Annalen verewigt. Und wie gesagt, Thelonious Monk ist es allemal wert. Wenn man über Thelonious Monk nachdenkt, was wir beide natürlich jetzt in besonderer Weise in den letzten Tagen getan haben, dann ist mir insbesondere bewusst geworden, dass das eigentlich ein Musiker ist, der so outstanding ist und so eigenständige Musik gemacht hat, die vielleicht überhaupt kein anderer Musiker aus der Jazz-Historie. Wenn man nur drei Noten am Klavier gespielt von ihm hört, idealerweise von ihm selber, dann wird man sofort sagen, das ist Monk. Er ist mehr er selber als so viele andere der großartigen, unverwechselbaren Jazzgrößen gewesen. Und genau für diesen eigenwilligen Stil zu komponieren und insbesondere dann sein Instrument zu spielen, ist er berühmt geworden und in den ersten Jahren seiner Karriere auch ziemlich verrissen bis, ich würde fast sagen, teilweise verachtet worden. Er hat es wirklich schwer gehabt, Verträge zu kriegen, und er hat es auch schwer gehabt, dann seine Platten zu verkaufen.
Was kein Wunder ist, weil er seiner Zeit mindestens 10 Jahre voraus war.
Ja, richtig. Ja. Er hat es ja dann auch später geschafft, dass er von einem der großen, mit einem der großen Jazzpreise bedacht wurde als bester Pianist ever. Also irgendwann einmal hat sich auch sein Stil durchgesetzt, und eigentlich ist es sogar eine schöne Geschichte, weil wenn man sich Monk anhört, also weiß nicht, Stefan, wie es dir da geht, mir geht es dann immer so, dass ich mir dann schon immer wieder, gerade bei seinen wirklich guten Stücken, wo er einfach so ganz er selber ist und damit auch schon sehr streng und extrem ist, denke ich mir dann schon immer wieder, also ich weiß nicht, ist das jetzt wirklich beabsichtigt oder ist es einfach nur nicht gut geübt? Also er hat wirklich eine Art, sein Piano zu spielen, was unverwechselbar ist. Gleich dazu gesagt, also ich bin mir nach ausführlicher Betrachtung jedes Mal wirklich ganz sicher, das ist wirklich so gewollt. Und wenn man ihn dann über längere Zeit spielen hat, merkt man auch, dass er vollkommen bei sich ist, dass er vollkommen bei seinem Instrument ist, dass er vollkommen bei seinen Mitmusikern ist und da wirklich einen ganz großen Klangbogen und Ideenbogen über alle Stücke, die er spielt, drüber spannt.
Ja. Ja, ich habe mir in Vorbereitung dieses Gesprächs den Monk mal angeschaut beim Klavierspielen auf YouTube. Ein bisschen kann ich es ja beurteilen, weil ich ja selbst lange Jahre Klavier gespielt habe. Und jetzt geht es in erster Linie mal nur darum, um seine Körpersprache. Ja, weil was er macht und was er komponiert hat, auf das werden wir dann noch lang genug eingehen. Aber die Körpersprache ist ganz, ganz eigen. Er sitzt eigentlich mit dem Oberkörper fast roboterhaft vor dem Klavier. Er hat sehr, sehr lange Finger und er hält die Finger ganz flach. Das ist etwas, was jeder Klavierlehrer, jede Klavierlehrerin ist das besser, dass er als erstes immer aus, du musst ja, ja. deine Finger rund halten, deine Hand rund halten. Mhm. Er macht das nicht, er macht das ganz flach.
Ja, die ist aber spastik.
Ja. Ja, genau. Und er ist aber natürlich trotzdem schnell damit, wobei er sicher nicht einer der schnellsten Klavierspieler ist auf der Welt, aber für seine Musik reicht es vollkommen aus. Also der Oberkörper ist eigentlich sehr, sehr starr, aber wenn man unterhalb des Oberkörpers, also unterhalb des Klaviers schaut, seine Beine tanzen mit, die ganze Zeit. Ja, der ist immer in Bewegung. Also der Unterkörper ist immer in Bewegung, beim Oberkörper bewegen sich nur die Hände. Und wenn es das noch da mit seiner Erscheinung zusammenfällt, also wir wissen ja, Monk hat meistens eine Kopfbedeckung aufgehabt. Ja, das waren oft aus heutiger Sicht seltsam anmutende Kappen. Dann sein relativ langer Ziegenbart. Dann schaut er schon recht lustig aus.
Ja, ja, ja. Und dazu war er ja sehr groß. Ich glaube, fast 2 Meter groß. Und in Summe gesehen eine sehr strange Erscheinung. Er war ja wie so viele Größen des Jazz durchaus auch sehr nahe am Wahnsinn gebaut. Ist angeblich sehr, sehr unpünktlich gewesen, sehr unzuverlässig. So liebevoll er im Umgang mit seiner Familie und auch mit seinen Mitmusikern war, so kindisch war er eigentlich im Umgang mit seiner Familie und so unreif ist er möglicherweise gewesen, wenn es um zwischenmenschliche Beziehungen gegangen ist. Also so ein riesiger Hühne, der sich auch auf der Bühne sehr komisch bewegt hat und gleichzeitig dann eben im Umgang sehr schwierig war und dann diese seltsamen Töne, die er von sich gegeben hat. Für mich löst sich spätestens dann auf, wenn ich mir die Summe aller seiner Kompositionen anschaue. weil die sind eigentlich so groß, dass sie teilweise meilenweit vor vielen, vielen anderen auch großen Jazzkomponisten stehen. Für mich ist es so, dass der Thelonious Monk eigentlich so viele große Jazzstandards geschrieben hat, die wirklich total ins Ohr gehen, wie vielleicht kaum ein anderer von seinen großen Mitstreitern als Jazzkomponisten. Wie geht's dir da, Stefan?
Ja, du schaffst es in drei Sätzen 53 Themen aufzumachen. Ich war nämlich noch längst nicht fertig mit meiner Beschreibung, aber es ist sehr schön und gut. Was mir nämlich auch aufgefallen ist, und das möchte ich jetzt einfach nur loswerden, ist, dass nachdem, wenn er da, ich weiß nicht, in welche Aufnahme das genau war und welcher Saxophonspieler es war, möglicherweise der Charlie Rouse, das war eine der letzteren Bands, in dem Moment, wo der Saxophonist das Solo übernommen hat, ist der Monk aufgestanden und hat auf der Bühne zum Tanzen angefangen. Ja, er hat also das Solo gar nicht begleitet. Mhm. Und das habe ich noch nie gesehen beim Pianisten eigentlich. Ja. Mhm. Ob er das immer gemacht hat, weiß ich nicht. Da hätte man wesentlich mehr Aufnahmen anschauen sollen. Gut, aber was war jetzt deine Frage an mich?
Wie es dir geht mit den Kompositionen vom Thelonious Monk?
Naja, also ich glaube, du hast es erwähnt, wenn man Monk kennt, ja, und ein Monk-Stück hört, egal ob man das vorher schon mal gehört hat oder nicht, ja, man weiß unwillkürlich, das ist kann nur der Monk sein. Ja. Und er gilt ja zu Recht als einer der größten Jazzkomponisten, obwohl er eigentlich insgesamt gar nicht so viele Stücke komponiert hat. Im Vergleich zum Duke Ellington zum Beispiel waren das sehr, sehr wenig. Aber trotzdem ist er einer der wesentlichen Komponisten im Jazz. Und das liegt jetzt nicht an der Menge, sondern es liegt daran, dass seine Stücke halt zum Klassikern geworden sind. Viele zumindest, ja. Und viele seine Musik nachgespielt haben. Sam, wie charakterisiert man seine Musik, ohne sie zu hören? Es ist im Grunde ein sehr, sehr eigenwilliger Rhythmus und es sind eigenwillige Harmonien. Ich glaube, auf das kann man uns einigen, Dieter, oder?
Definitiv, Stefan, definitiv. Ja,
es passiert viel auf dem Blues, habe ich. Also es ist eher da jetzt wenig modal oder so. Er hat natürlich auch mit Bebop begonnen, aber ich würde ihn jetzt gar nicht so sehr, wenn ich über Monk erzähle, mit Bebop in Verbindung bringen, obwohl er natürlich in der Zeit aufgewachsen ist und mit den Größen gespielt hat. Aber er ist schon irgendwie im Blues beheimatet und er arbeitet mit sehr, sehr vielen Pausen. Das ist mir auch aufgefallen, wie ich ihn angeschaut habe beim Spielen. Also es sind sehr, sehr viele Pausen in der Musik und die Pausen sind ungewöhnlich gesetzt. Und ich glaube, das macht's aus. Und der Anschlag, ich habe es schon gesagt zuerst, die Finger sind sehr, sehr lang, sie sind sehr flach, der ist sehr, wie soll ich sagen, perkussiv fast. Ja? Also zum Beispiel ganz was anderes als Bill Evans. Ja. Also das ist überhaupt nicht vergleichbar.
Also was man beim Thelonious Monk neben dem, was du beschreibst, am prägnantesten irgendwie auffällt, um wieder zurückzukommen noch einmal auf seine Kompositionen, wie du richtig gesagt hast, da gibt es natürlich Leute wie den Duke Ellington, die viel mehr komponiert haben, aber vielleicht ist bei ihm auch auffallend, dass eigentlich jede seiner Kompositionen gesessen ist und ich würde sagen, er hat ein Hitpotenzial von zumindest 50%, wahrscheinlich sogar mehr gehabt. Und das gilt irgendwo für vieles am Monk. Wenn ich einen Begriff für Thelonious Monk zitieren müsste, dann würde mir wahrscheinlich Dichtheit einfallen, aber im besten Sinne natürlich Dichtheit. Dicht in der Art, wie er komponiert hat, also fast jede Komposition oder jede zweite ist ein Hit geworden. Sein Stil, der sehr, sehr rasch, so kann man in der Musikgeschichte nachlesen, entwickelt war. Er hat relativ spät, erst mit etwa 30 angefangen, ernsthaft Musik zu machen. Zumindest wurde er von dem Moment an erst dokumentiert. Und er ist eigentlich in seinen ersten Jahren mit seinem Stil sehr rasch fertig gewesen. Und wie er dann gespielt hat und wie er sozusagen seine Art der Intonation eingesetzt hat, das hat sich seitdem nicht mehr geändert, musste es auch nicht mehr, weil es war eigentlich perfekt und hat eigentlich seine gesamte musikalische Karriere lang gehalten. Und dementsprechend ist auch eigentlich ganz, ganz viel vom Schaffen von Thelonious Monk für mich eigentlich abgebildet in seinen ersten Plattenjahren, wo er auf Blue Note gearbeitet hat, also insbesondere die zwei epochalen Werke Genius of Modern Music, da ist eigentlich schon ganz, ganz viel von dem gesagt, was der Monk in Laufe seines musikalischen Schaffens sagen wollte. Und das ist, trotzdem man das sozusagen jetzt komprimieren könnte auf diese Aufnahmen, das ist extrem viel gewesen, was er zu sagen
hat. Seine wesentlichen Stücke waren ja auf diesen beiden Alben schon eingespielt. Mhm. Die sind halt dann 10 Jahre später in etwa, wie er dann tatsächlich Aufnahmen machen konnte. Ich glaube, wir werden dann eh zu der Biografie noch kommen. Aber es sind zum Teil die Stücke wieder aufgenommen worden, ja, in anderer Besetzung, natürlich mit besserer Tonqualität. Aber im Wesentlichen hat er den Grundstein 1947 mit den Aufnahmen für Blue Note gelegt. Ja. Mhm. Und alles, was dann danach gekommen ist, also wenn man vor allem diese Diskografie anschaut, ohne jetzt auf das Einzelne einzugehen noch, ab Ende der 50er Jahre, es haben sich viele, viele Stücke dann auch immer wiederholt. Ja. Und ich meine es nicht nur Studio und Live, es gibt einfach das Stück auf verschiedenen Studioalben. Ist immer wieder zitiert worden, ne, mit anderen Besetzungen. Warum, das können wir versuchen zu ergründen. Ich weiß es, ich habe im Moment keine Antwort darauf. Eines noch vielleicht, ja. Angeblich hat ja die Mary Lou Williams, eine der großen Jazz-Pianistinnen, den Monk entdeckt, unter Anführungszeichen, und gefördert. Und angeblich hat sie zu seiner Musik gesagt, er spielt schauerliche Akkorde. Mhm. Und ja, im Wesentlichen passt das, ja. Also wenn man sich vor allem in die Zeit zurückversetzt, ja, wenn man jetzt denkt, Ende der 30er Jahre, Anfang der 40er Jahre, für die damalige Zeit waren es schauerliche Akkorde, weil das war eine komplett neue, bisher ungehörte Musik.
Du Stefan, ich finde, es ist bis heute so, und auf deine offene Frage sozusagen quasi, was hat ihn da irgendwie so einzigartig gemacht, würde ich sagen, das ist genau das gewesen, was ihn auch als Künstler so herausgehoben hat unter all den anderen, ist genau das, finde ich, dass du seine Musik hörst und irgendwo geht es mir dann immer so, dass ich nach einem anfänglichen in mich hineingrinsen, wo ich immer sage, ich weiß nicht, das ist irgendwie eine Kasperliade, mit jedem weiteren Ton, den ich höre, mir denke, das kannst du nicht ignorieren. Das ist irgendwie, das hat so was Großartiges, Eigenständiges. Und es ist ja tatsächlich so eigenständig gewesen, dass niemand seine Musik kopiert hat, aber ganz viele Leute mit ihm spielen wollten und ganz viele Leute mit ihm ja auch großartige Musik gemacht haben. Da muss ich sofort einflechten, unseren geliebten Miles Davis, der ihn gleichzeitig verflucht hat und immer wieder gesagt hat, der Monk kann nicht musizieren. Aber nicht nur, dass er immer wieder mit ihm gespielt hat, hat er einige ganz, ganz großartige Platten mit ihm gemacht. Und hat auch in späteren Jahren dann immer wieder gesagt, dass er vom Thelonious Monk extrem viel gelernt hat. Also vom Monk konnte man offensichtlich auch, wenn man ein ganz, ganz großer im Jazz war, etwas lernen. Und das war, würde ich sagen, nicht nur Eigenständigkeit, sondern wirklich auch eine Konsistenz, seinen eigenen persönlichen Stil zu finden und den ganz konsequent mit egal welchem Mitspieler, egal in welchem musikalischen Umfeld, einfach sozusagen immer wieder aufs Neue auszurollen und dabei eigentlich faszinierend und spannend zu bleiben.
Diese Aufnahme mit Miles Davis waren jetzt nicht viele, oder? Also ich kenne keine einzige davon.
Ja, ich muss das mal kramen.
In der ersten Hälfte der 50er Jahre auf dem Prestige-Label.
Ja, Prestige, genau. 1954, ja. Miles Davis and the Modern Jazz Giants. Das ist wirklich eine ganz
tolle. Ach so, ja, die kenne ich sogar, ja. Ich wusste nur nicht, dass der Monk da mitspielt.
Ja.
Sollen wir vielleicht ein bisschen was zur Biografie von Monk sagen?
Ja, unbedingt. Du meinst die musikalische Biografie, oder?
Ja, die muss im Wesentlichen, weil von seinem Leben, da haben wir jetzt nicht beschäftigt, ich weiß nur, und das hast du schon erwähnt, er war verheiratet, hat Kinder gehabt, war offensichtlich ein liebevoller Familienvater, also und auch ein liebevoller Mensch, aber halt einer, der sich mit Gesellschaft oder in Gesellschaft schwer getan hat, ja, so beschreibt man ihn wenigstens, und eigentlich für das Alltagsleben nicht geeignet.
Ja.
Also ich glaube, das ist so viel zu seiner Biografie. Es gibt da noch eine Geschichte, die eh hinlänglich bekannt ist, die ich jetzt einflechten werde, wenn ich über sein Leben kurz berichte. Er ist 1917 geboren. Ja. Er ist aufgewachsen in Harlem. Er hat sich dort seine ersten Auftritte ergattert in bei sogenannten House-Rent-Partys. Weißt du, was das ist?
Keine Ahnung.
Ist auch nicht so wichtig. Ich habe das auch nur gelesen, um sich die Miete leisten zu können in den 30er Jahren vor allem. Wir haben ja schon einmal über die Weltwirtschaftskrise geredet in einem anderen Podcast, ich glaube, das war eh letzte Woche, haben einige einfach Konzerte veranstaltet bei sich zu Hause und haben dann den Hut herumgehen lassen und so haben sie ihre Miete zum Teil bezahlt. Also das war offensichtlich in Harlem in den 30er Jahren ein Gang und Gäbe. Er war Mitbegründer des Bebop, das haben wir, glaube ich, zu Genüge erwähnt und letztlich auch des Modern Jazz. Widersprich mir bitte, wenn du das anders siehst. Er war unzuverlässig, auch das hast du schon erwähnt. Er war mal kurzzeitig in der Gillespie Big Band. Und er hatte dann einen Förderer, nämlich den Coleman Hawkins. Der Coleman Hawkins hat damals im Quartett gespielt, so in den 40er Jahren, und hat eigentlich damals mehr oder weniger Swing gespielt. Und der Monk dürfte da in das Quartett nicht wirklich reingepasst haben. Ja, das kann ich nachvollziehen. Also es gab offensichtlich heftigen Widerstand des Publikums, aber Coleman Hawkins hat zu ihm gehalten und hat eben auch bewirkt, dass der Monk erste Aufnahmen machen konnte. Bei der Blue Note vor allem diese berühmten Aufnahmen, die wir ja schon erwähnt haben. Ja, und dann kamst du dem Vorfall im Jahr 1951. Du weißt, was ich meine, oder?
Nee.
Ja, du weißt es nicht. Okay, ich habe das vor Monaten mal in einer Zeitschrift gelesen. Irgendein österreichischer Schriftsteller hat diese Story zum Besten gegeben. Sie ist auch im Internet zu finden. Wir kennen Bud Powell.
Also vor allem du kennst Bud Powell. Ja, ja.
Du kennst sie, ja. Soll ich sie kurz erwähnen?
Ja, bitte, gerne, Stefan.
Ja, also Bud Powell war, wie so viele in dieser Zeit, drogensüchtig. Es gab eine Polizeikontrolle und die Polizei hat im Auto von Monk Drogen gefunden. Ja. Nur die Drogen haben dem Bud Powell gehört. Und der Monk wollte aber gegen den Bud Powell nicht aussagen und ist für ihn einmal 60 Tage ins Gefängnis gelandet. Das war schon schwer genug, aber noch schwieriger war, dass er da durch dieses Ereignis diese sogenannte Cabaret Card entzogen bekommen hat. Das ist diese Karte, die jeder Musiker damals gebraucht hat, um auftreten zu dürfen. Und das bedeutete, dass der Monk jahrelang eben nicht aufgetreten ist in den 50er Jahren.
Wobei, ich finde, das sagt schon ganz, ganz viel auch über den Menschen Monk aus und eigentlich in gleicher Weise über seine Art Musik zu machen, weil er hat sich nicht den Deut darum geschert, ob das für seine Karriere jetzt vielleicht nachträglich sein könnte, sondern hat einfach wirklich freundschaftlich dem Bud Powell die Stange gehalten und hat damit seine musikalische Karriere erheblich beschädigt. Und das ist aber etwas, was vielleicht auch die Größe des Thelonious Monk nicht nur als Mensch, sondern eben auch als Musiker ausmacht, dass er sich nicht den Deut darum geschert hat, was sozusagen jetzt das Vernünftigste wäre und das Förderndste für seine Karriere, sondern er hat das gemacht, woran er geglaubt hat, als Mensch genauso wie er als Musiker. Und deswegen ist er, glaube ich, auch nicht nur zu dem geworden, was er ist als Musiker, sondern deswegen ist er auch von seinen Mitmusikern so geschätzt worden, weil viele von denen dann einige ihrer größten Leistungen mit ihm gemeinsam gebracht haben. Und du hast bereits den Charlie Rouse erwähnt, der 2, 3 wirklich gute Bebop-Platten, Hardbop-Platten at his own gemacht hat, aber eigentlich seine größten Geschichten mit dem Thelonious Monk gemacht hat. Und er war ein kongenialer Musiker gemeinsam mit dem Thelonious Monk. Und ich würde mal sagen, das hat eben sehr stark damit zu tun, dass der Thelonious Monk jemand ist, der einfach einen Weg geht, den man mitgehen kann. Er hat sozusagen quasi nicht nur seinen eigenen Weg geprägt, sondern er hat auch Spuren vorgelegt für viele Mitmusiker. Ich meine, mir fällt jetzt sofort ein, einer der großartigsten Platten, die jemals gemacht wurden und mit Sicherheit einer der besten Platten vom Thelonious Monk, das ist Brilliant Corners. Da hat er gemeinsam gespielt mit Sonny Rollins. Und auch da muss man sagen, dass unter anderem mit Sonny Rollins, ich glaube, es war Max Roach am Schlagzeug noch dabei zum Beispiel, also auch einer von den ganz Großen im Jazz.
Red weiter, ich versuche es rauszufinden, meinst du?
Ja, tu das bitte. Und der Sonny Rollins ist einfach da wirklich ganz, ganz großartig auf der Platte und da ist jede Nummer eigentlich auch ein Hit geworden, ein sehr eigenständiger, der übrigens dann gar nicht so oft sich auf anderen Platten wiedergefunden hat. Und wenn man schon dabei ist, sozusagen quasi kongeniale Mitmusiker, dann muss man natürlich sagen, einer unserer ganz großen Lieblinge hat ein paar Mal wirklich auf großartigem und höchstem Niveau mit dem Thelonious zusammen gespielt und das ist der John Coltrane.
Da möchte ich dann ein bisschen was dazu sagen, aber gut, dass du mal zur Diskografie übergeleitet hast, ich wollte ohnehin dazu kommen. Wir haben Blue Note erwähnt, wir haben Prestige Records erwähnt, in der ersten Hälfte der 50er Jahre, die Aufnahme mit Miles Davis, oder vielleicht waren es auch mehrere, das weiß ich jetzt nicht.
Es waren mehrere irgendwie.
Ja. Aufnahmen mit Sonny Rollins auch in der Zeit. Ja. Die Platte, die du ansprichst und die sicher zu einer seiner besten gehört, ja, oder überhaupt für mich unter die Top 3 fällt, ist das Brilliant Corners aus 1957. Das war schon auf Riverside. Und also aus meiner Sicht hat er auf Riverside ohnehin die besten Platten aufgenommen. Ja, also in
die, wenn man mal sozusagen die Genius of Modern Music auf Blue Note rausnimmt, genau, dann ist das sicher seine Zeit gewesen, wo die spannendsten Platten, irgendwie auch die bis heute unter den Jazzfans geschätzt und gesucht sind, entstanden sind.
Richtig, ja. Und eine weitere, die absolut zu den Highlights zählt auf Riverside, ist Monk's Music. Ich glaube, das siehst du genauso.
Ja, das ist übrigens auch die er mit dem Coleman Hawkins gemeinsam gemacht hat, wenn ich mich nicht irre.
Moment mal, es ist gar nicht so einfach heute, die Mitspieler rauszukriegen. Irgendwie fehlt mir da es ist ein Sepp Dept gewesen auf Brilliant Music. Mhm. Ich habe die Platten jetzt nicht vor mir, die sind alle im Plattenschrank und das Internet ist heute wenig aus.
Während du suchst, Stefan,
Recht, ja, es ist Coleman Hawkins. Ja. Mhm. John Coltrane war auch auf Monk's Music, das wusste ich nicht. Und Art Blakey, der übrigens schon bei den Blue Note Aufnahmen zum Teil dabei war. Ne?
Ja.
Genau. Also Monk's Music und Brilliant Corners, das sind eigentlich die beiden Alben, die, wenn man sich für Monk interessiert, jedenfalls zu kaufen sind. So, und aus der Zeit stammt eben auch diese Aufnahme mit dem John Coltrane. Ich glaube, die heißt einfach nur Thelonious Monk with John Coltrane. Ich habe mir die Aufnahme vor kurzem angehört und ich habe ein bisschen ein Problem gehabt damit.
Interessant, wieso?
Weil ich im Vergleich dazu auch Aufnahmen gehört habe aus dem Five-Spot. Da gibt es ja zwei Platten, nämlich In Action und Mysterioso.
Ja, genau.
Und da ist Johnny Griffin am Saxophon. Und im direkten Vergleich war mein Eindruck, dass der Johnny Griffin die Musik von Monk wesentlich besser rüberbringt als der Coltrane. Weil bei der Aufnahme Coltrane-Monk waren es zwar Monk-Stücke, aber ich habe immer den Eindruck, es ist eine Coltrane-Platte. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst, aber genau das ist das, was mir beim Monk auch so gut gefällt. Du kannst sozusagen quasi mit Monk spielen, wie das eben der schon von mir zuvor erwähnte Charlie, oder auch von dir erwähnte Charlie Rouse, auf großartige Weise gemacht hat. Offensichtlich aus deiner Sicht, und da gehe ich mit dir, der Johnny Griffin auch da, auf der In Action. Aber es geht genauso dagegen. Und der John Coltrane war das beste Beispiel dafür. Die spielen, da hast du recht, ich glaube, es war die Carnegie Hall-Aufnahme, die da so besonders hervorsticht und die du erwähnt hast und gemeint hast.
Nein, die habe ich nicht gemeint.
Meinst du die nicht?
Es gibt schon die Carnegie Hall-Aufnahme, aber die ist ja, der Mitschnitt ist nicht qualitativ nicht der beste. Es ist tatsächlich dieses Studioalbum Monk mit Coltrane.
Ja. Ja. Wobei ich glaube, was du meinst, das gilt dann für die Carnegie Hall-Aufnahme in gleicher Weise. Es ist nämlich dann wirklich so, das vollkommen recht, dass eigentlich ein bisschen der Monk, das trifft übrigens auch bei vielen Live-Aufnahmen zu, mir fällt eine spätere Townhall-Aufnahme noch sofort ein. Oder ist es die nämliche 1959? Genau, das ist das Septett, das du erwähnt hast. Ja. Mhm. Auch da ist dieser Effekt, der vielleicht live wirklich öfter sogar zutrifft, wenn er nicht Solo spielt. Er spielt nämlich sehr oft auch Solo seine Live-Aufnahmen. Und da sind einige ganz großartige Sachen entstanden, in San Francisco, glaube ich, zum Beispiel. Aber diese jetzt genannten Live-Aufnahmen, wo er in größeren Kombos bis zum Septett eben auch spielt, da ist es tatsächlich so, dass er oft mit seinen Musikern spielt oder neben seinen Musikern spielt und die, wie du das beim John Coltrane erlebt hast, dann sozusagen fast ein bisschen ihre eigene Musik machen. Aber ich muss da ehrlich sagen, für mich funktioniert das ausgesprochen gut. Vielleicht auch deswegen, weil der Monk ja in sehr, sehr vielen Aufnahmen fast wie ein bisschen wie ein Fremdkörper durch seine eigene und schräge Art zu spielen wirkt. Übrigens nicht immer. Es gibt Aufnahmen, wo man gar nicht merkt, dass Monk dran ist. Da spielt er für seine Verhältnisse sehr unmonkisch und unauffällig. Aber in der Mehrzahl der Fälle eben spielt er seinen individualisierten Stil und wenn du so willst, tritt er ein bisschen aus der Gesamtgeschichte heraus oder spielt neben der Gesamtgeschichte. Aber wie er das macht, das ist für mich bis heute extrem aufregend und absolut hörbar und hörenswert.
Das muss ich in meinen Sprachschatz aufnehmen.
Himmel, was?
Unmonkisch.
Unmonkisch. Ja, ja, absolut. Allein der Umstand, Monk, Thelonious Monk, das ist dieses Strange, dieses Odde, was er hatte, das ist ja fast zu einem Begriff geworden. Nicht? Und dass sich jemand, der so gegen seine Zeit spielt und sich aus seiner Zeit damit auch heraushebt und bis heute irgendwo kontroversiell diskutiert wird, man ist sich nur einig unter denen, die sich mit der Sache ernsthaft beschäftigen, dass er ein Großer war, aber quasi, was er jetzt eigentlich wirklich wollte und wie man das Ganze einordnen soll, da scheiden sich die Geister bis heute. Ich meine, allein das ist ja für mich schon verehrenswert, dass der Mensch diese Konsequenz, und ich meine, das war nicht Mut, das war schon fast Ignoranz gehabt hat, seinen Stil zu finden und das dann against all odds gegen alle anderen Leute durchzusetzen. Das hat schon was Großes. Und obendrein geht es extrem ins Ohr. Das wäre für mich übrigens der Zeitpunkt, Stefan, lass mich wenigstens nur ein, zwei oder drei von seinen Titeln, die mir wirklich bis heute groß ans Herz gewachsen sind, nennen, ob das jetzt beispielsweise ist Well You Needn't oder Straight No Chaser, Ruby My Dear, Panonica, Round Midnight, bitte Round Midnight, alleinig die Nummer ist ja nicht zuletzt auch, man denkt sofort an Miles Davis, dabei ist das eine Monk-Nummer. Also da ist Monk's Dream, so viele.
Rhythm and Ink.
Ja.
Ja, ich kann nichts sagen zu seinen Solo-Aufnahmen. Du hast, glaube ich, gesagt, eine Aufnahme in San Francisco, die heißt doch Thelonious Alone in San Francisco. Kennst du die?
Ja,
aus 1959.
Ich kenne sie und das ist eine von denen, wo er, finde ich, extrem versammelt ist, weil oft ist es so, dass man das Gefühl hat, er stolpert ein bisschen durch seine Nummern. Da ist er zwar auch gut für mich, aber er ist irgendwie befremdend. Aber gerade bei der Thelonious Alone in San Francisco, finde ich, ist er extrem versammelt und konsistent und bringt seine Ideen so auf den Punkt, dass man nicht immer wieder sozusagen quasi aus dem Erlebnis herausgehoben wird durch seine seltsamen Breaks, die er immer wieder macht. Also er konnte sehr vielseitig sein und er konnte auch sehr flüssig spielen. Ne?
Interessanterweise kenne ich aus den 60er Jahren kaum Aufnahmen von Monk. Also schon, ja, Live-Konzerte, es gibt die Japan-Tournee, es gibt die Europa-Tournee, da gibt es das Paris-Konzert. Aber im Großen und Ganzen sind diese ganzen Live-Aufnahmen eh schön, aber nicht wirklich notwendig. Von den Studioalben gibt es Underground. Ich glaube, das war eh eine seiner letzteren aus 68, die noch sehr schön ist.
Eine der späteren Werke, die leider sehr schwer zu bekommen sind, vor allem auf Vinyl, was ich sehr, sehr
gut und ein paar Bekannte wie Monk's Dream und Criss Cross, die ich aber selber nicht gehört habe. Was man vielleicht auch erwähnen sollte, ist, dass Monk unter anderem, unter Anführungszeichen, Filmmusik gemacht hat, nämlich für die Gefährlichen Liebschaften aus den 50er Jahren.
Ciao, ciao. Auch eine Neuigkeit für mich.
Ja, Les Liaisons Dangereuses, das war ein französischer Schwarz-Weiß-Film. Mhm. Ist ja später in den, glaube in den 80er oder 90er Jahren zweimal verfilmt worden. Mhm. Und ich glaube, Stephen Frears war der eine Film, der andere weiß ich nicht. Der war ein französischer Schwarz-Weiß-Film und die Filmmusik, und ich habe gesagt, unter Anführungszeichen, es ist deswegen unter Anführungszeichen, weil er nichts komponiert hat für den Film. Er hat einfach ein paar seine Stücke genommen, ja, ein paar hast du jetzt gerade aufgezählt und hat es neu eingespielt. Und die Aufnahmen sind eigentlich vor Jahren erst erschienen, ja, sozusagen wiederentdeckt. Sind ganz gut, ja. Es ist ein relativ entspannter Stil seiner Stücke. Also es klingt ein bisschen anders als auf den Studioaufnahmen, die wir kennen, aber es ist auch nichts, was man unbedingt dazu haben muss. Und insgesamt hat man schon den Eindruck, dass in den 60er Jahren kaum neue Kompositionen dazugekommen sind. Er wiederholt sich in gewisser Weise.
Ja, es ist generell mit dem Monk so gewesen, dass er eigentlich in den späten 60er Jahren und auch in den 70er Jahren, wo er immer wieder live gespielt hat, teilweise, ich glaube, speziell in Frankreich sogar einige sehr, sehr schöne Live-Auftritte gehabt hat, die auch auf Platte verewigt sind. Ich habe jetzt erst kürzlich eine gehört, die wirklich sehr, sehr hörenswert ist. Aber du hast schon
recht. Und zwar, weißt du welche?
Gott. Jetzt muss ich kramen. Ich habe sie neben mir da drüben stehen.
Überbrück doch wenigstens die Pause. Wir sind immer noch da. Dieter hat einen großen Raum und sucht jetzt die Platte, zu der ich ihn befragt habe.
Ja, da habe ich sie auch schon. Man hört mich jetzt wieder. Es ist ein Nonet, das er gespielt hat, live in Paris 1967.
Zeig mal her.
Recht schwer zu bekommen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schaffe, dass ich sie dir zeigen kann über die Videoaufzeichnung, Stefan. Ich glaube, du wirst nicht wirklich was sehen dabei.
Ich sehe nichts, ja.
Was hat er gespielt drauf? Epistrophe ist drauf. Oscar T. kennt man nicht wirklich. Evidence, Blue Monk. Und dann nochmal Epistrophe als Reprise gespielt. Und seine Mitspieler waren der ubiquitäre Charlie Rouse, Larry Gales am Bass, sagt man jetzt nicht wirklich was. Ben Reilly auf den Drums sagt man sehr wohl noch was. Der Johnny Griffin hat mitgespielt. Clark Terry, glaube ich, könnte man auch noch kennen. Also ist jetzt nicht so, dass das sozusagen ein Superstar-Ensemble war, aber es ist eine wirklich schöne Aufnahme, aber da bin ich mit dir, Stefan. Es ist dann natürlich am Ende des Tages schon sehr wohl so, dass man sagt, hast du eine von Monk gehört, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, dann hast du schon sehr viel von ihm gehört, aber man muss sofort dazu sagen, ganz, ganz viel von dem, was er gemacht hat, ist trotzdem extrem hörenswert. Also,
ich würde gerne vielleicht auf eine Platte verweisen, die ja erst vor kurzem, ich glaube letztes Jahr, erschienen ist. Aufnahmen, die man auch wieder entdeckt hat. Das war auch ein Live-Konzert aus 1968, live at Palo Alto, also University. Hat ein Student organisiert, hat das aufgenommen. Und die Kritik ist sehr gut. Und ich würde auch sagen, zu Recht. Also es ist wirklich eine große Spielfreude in diesem Konzert. Und die nicht so ganz so gute Aufnahmequalität, die verzeiht man. Aber letztlich brauchen tut man es nicht.
Naja, bevor wir jetzt sozusagen quasi uns mit unserer Themenwahl selbst in Frage stellen, so nach dem Motto, was reden Sie dann eigentlich über den Typen, wenn Sie das Gefühl haben,
man braucht... Nein, ich meine, man braucht sie nicht zusätzlich zu den Aufnahmen, natürlich, die ohnehin existieren.
Ja, natürlich. Ich wollte es aber generell sozusagen quasi, weil wir jetzt ein bisschen so einen Drift gekriegt haben in den letzten Minuten, so nach dem Motto, okay,
was... Naja, wir reden von den 60er Jahren, von den Aufnahmen in den 60er Jahren und wo er sich wirklich sehr, sehr stark wiederholt hat, immer wieder.
Ich würde den kleinen Einspruch dabei doch anbringen wollen, und auf das wollte ich ein bisschen hinaus. Ich gebe dir zwar recht, aber es ist in Summe so, dass auch in den früheren Alben sich nicht nur, was seine Kompositionen und damit die Themen betrifft, wiederholt hat, sondern sehr wohl auch in der Art zu spielen sich wiederholt hat. Und trotzdem ist es aber so, abgesehen davon, dass er natürlich kongeniale Mitmusiker hatte, die natürlich ihr eigenes eingebracht haben und allein schon deswegen eine Vielfalt in die unterschiedlichen Aufnahmen eingebracht haben, ist es trotzdem auch sehr spannend zu hören, wie sich wie er da jedes Mal sozusagen aufs Neue seine eigenen Themen interpretiert hat. Für mich ist nämlich auffallend beim Thelonious Monk, dass er sich nicht wirklich, so wie eigentlich fast alle anderen großen Jazzmusiker, die mir einfallen, hat er sich nicht wirklich weiterentwickelt in seiner musikalischen Stilistik. Aber er hat sich in seinem Ideenreichtum sozusagen quasi immer wieder einen Schritt auf eine andere, in eine andere Richtung begeben. Und damit ist es dann am Ende des Tages trotzdem so, dass eigentlich seine Aufnahmen, auch wenn er sie immer wieder wiederholt hat, auch auf seinen eigenen Records, klingen dann doch die einzelnen Scheiben immer wieder aufs Neue anders. Und man sieht, wie sehr er eigentlich sozusagen aus der Spontanität heraus ein ganz, ganz großer Improvisator war, was im Jazz ja auch vielleicht wirklich die größte Kunst ist.
Gut, lass uns vielleicht so sagen, um dem Ganzen etwas Versöhnliches zu geben. Klingt immer wieder anders, ja, und immer wieder gleich. Auch richtig. Und wenn man sie in die Musik Monks wirklich tief rein arbeiten will, dann hast du vollkommen recht, oder ich gebe dir recht, und dann kann man im Grunde alles kaufen und alles hören. Ja? Wenn man die essentiellen Alben haben will, dann beschränkt sich das halt auf einen relativ kurzen Zeitraum seiner gesamten Karriere. So würde ich es ausdrücken.
Also wenn das nicht eine stimmige Zusammenfassung war, mit der wir diesen wunderbaren Abend beenden könnten, dann wüsste ich nicht, was es sein sollte. Was meinst
du? Wir haben doch gerade angefangen.
Ich habe fast das Gefühl, dass wir heute unseren Längenrekord gebrochen haben. Aber das werden wir ja dann sehen. Du wirst darüber berichten, Stefan.
Wobei ich sagen muss, mein Glas ist gerade zu Ende gegangen. Also insofern, du hast schon recht.
Das. Ja. Ist das schon mal auch ein, vielleicht sogar der triftigste aller Gründe, Schluss zu machen. Gut, mein Lieber.
Wunderbar. Hat mich gefreut. Mich auch. Allen, die uns hoffentlich zuhören, schönen Dank dafür. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Ihr lieben Sweeties da draußen. Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.